SWR Kultur. Vor Ort.
Guten Tag. SWR Kultur vor Ort. Heute aus der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Und Achtung, wir senden in Schwarz-Weiß. Eins der spannendsten Sachbücher in diesem Frühjahr erfordert das. Es ist von Jan Jekal. Paranoia in Hollywood heißt es. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941 bis 1953. Hallo Jan Jekal.
Hallo, vielen Dank.
Es ist ein sehr schönes Bild geworden, ganz im Stil der Zeit. Ein Verfolgungsscheinwerfer, ein Mann, der diesen Scheinwerfer richtet auf Sterne, die offensichtlich in Los Angeles so wirken wie diese Sterne, die in Los Angeles auf der Straße sind. Darauf die Namen: Billy Wilder, Fritz Lang, Marlene Dietrich. Magst du das Buch? Ist es so eine Stilfrage?
Ja, ich habe dem Verlag gesagt, als die mich gefragt haben, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle für das Cover. Und da habe ich ihnen gesagt, ich fände es toll, wenn das Buch wie ein alter Hollywood-Film aussieht, also wie das Poster eines Film-Noirs aus den 40er Jahren. Und da war der Verlag sofort an Bord. Mattes und Seitz heißt er, ein ganz, ganz toller Verlag. Und ich bin also wahnsinnig glücklich, dass die sich diesem Buch angenommen haben. Und ja, als ich das gesagt habe, waren sie sofort an Bord. Und dann ist dieses wunderschöne Cover bei rausgekommen.
Wir reden heute über den Vibe Shift, wir reden über den Rollback, wir reden über das Verhältnis von Amerika und Deutschland. Das Buch ist ganz neu und trotzdem habe ich das Gefühl, es findet direkt sein Publikum, es findet ein riesiges Interesse, oder? Diese 40er Jahre. Woran liegt denn das? Liegt das an so einer kleinen Sehnsucht nach dem Glamour, den Hollywood mal verströmt ist, oder liegt es doch an unserer Verunsicherung heute?
Ich denke, es liegt an beidem. Und das war auch das, was mich so daran fasziniert hat, an diesem Thema. Also zum einen Hollywood, L.A. als Sehnsuchtsort, als irgendwie faszinierender Ort und zugleich aber auch als Ort der Repression. Also das ist ja so das Spannungsverhältnis, was eigentlich im Kern meines Buches ist. Also dieses wunderschöne Hollywood, die Traumfabrik und aber dann die Repression, die Überwachung. Und ich glaube, dass das beides, also sowohl die Sehnsucht nach so einem Ort als auch die Angst vor politischer Repression, etwas sehr Gegenwärtiges ist. Und ich glaube, wenn man das Buch liest, mir ging es auf jeden Fall beim Schreiben so, dass ich häufig dachte, das ist ja genau wie heute. Das ist ja genau wie die USA unter Trump oder Deutschland unter Wolfram Weimer. Also das habe ich schon alles so gespürt.
Ja, ja, es geht ja auch um eine Phase, in der, also auch jetzt in diesem Buch, um eine Phase, in der die USA erst sowas wie eine Schutzmacht sind und jeder das Gefühl hat, dass es Schutz bietet und dann auf einmal diesen Schutz verweigern und in irgendeiner Weise zum Gegenteil. Und es geht ein Blick auf die Epoche, in der die USA die kulturelle Hegemonie im Abendland erlangten, eigentlich erst mit Hollywood wurde Amerika auf einmal zu der Macht, glaube ich, kulturell, die kulturell einfach die Vormachtstellung war. Ich würde sagen, lies uns doch mal einfach den Einstieg vor, damit wir mal wissen, in welche Szenerie wir kommen.
Ja, es beginnt in Santa Monica, zwischen Zitronenbäumen und Zypressen. An einer kurzen, kurvenreichen Straße mit Blick auf den Pazifik steht das Haus von Salca Viertel. Ein Bach fließt nahe dem Grundstück, durchquert die Magnolien und die Feigenbäume auf dem Weg zum Ozean. Viertels Haus mit seinen dunkelgrün gestrichenen Holzbalken, seinem Fachwerkstil und dem geneigten Dach hat etwas Märchenhaftes, das nicht recht in die neue, junge Welt von Südkalifornien passt. Ein Eindruck, der sich nur verstärkt, sobald man über die Schwelle tritt, in Viertels großes, gemütliches Wohnzimmer mit den vielen Bildern und Büchern und einem Druck von Picasso über dem Kamin. Dazu der Duft. Gleich gibt es Viertels Spezialität des Hauses, ihre Variation der Sachertorte, eine eigene Kreation, die ihre kalifornische Residenz in ein Wiener Kaffeehaus verwandelt. Im milden Kalifornien bei Salca Viertel in der 165 Mayberry Road in Santa Monica kommen sie zusammen. Die Emigrierten und Exilierten, die meisten von ihnen jüdisch, aus Berlin oder Wien, oder München oder Prag, die Filmemacher und Komponisten, Schriftsteller und Schauspieler, die, während sie in Europa geblieben, mittlerweile im Lager oder im Ghetto überleben müssten oder schon tot wären. Sie aber verfügten über Kontakte und Kapital und Hellsicht und Glück und treffen sich nun jeden Sonntag hier. sitzen am Kamin, spielen Klavier, unterhalten sich auf der Veranda im Schatten der Rosenstöcke oder stehen auf der Terrasse des Gästehauses und schauen auf den Pazifik. Salka Viertel ist Drehbuchautorin bei Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, dem größten der großen Filmstudios, dessen Filme aussehen wie Träume und dessen Stars wie Götter. Den glamourösen Stil des Studios verkörpert niemand vollendeter als Greta Garbo, der schwedische Superstar, der Königinnen und Gräfinnen und Anna Karenina spielt. Viertel ist bei MGM für die Garbo zuständig, gilt als Garbo-Flüsterin, als vielleicht einzige Person, die mit der entrückten Schauspielerin in regelmäßigem Kontakt steht. So gerne Greta Garbo auch Zeit auf der Mayberry Road verbringt, hält sie sich häufig im Hintergrund, geht in den Morgenstunden schwimmen oder zieht sich in eines der Zimmer zurück. Bei den großen Gesellschaften am Sonntag ist sie eher selten anzutreffen. Schon häufiger begegnet man dort etwa Thomas Mann, dem Nobelpreisträger und Repräsentanten des liberalen Deutschland, den Greatest Living Man of Letters, wie er auf seinen gut besuchten Vortragsreisen angekündigt wird, der gerade ein paar Kilometer entfernt in den Hügeln von Pacific Palisades sein Haus bauen lässt. Bertolt Brecht und Helene Weigel sind ebenfalls regelmäßige Gäste. Der Dramatiker und die Schauspielerin sind über Helsinki, Moskau, Wladiwostok und Manila vor den Nazis geflohen und vor einem halben Jahr im Sommer 1941 am Hafen von San Pedro eingetroffen. Auch Ernst Lubitsch kommt zu Viertel, der große Komödien- und Musicalregisseur, der als einer der ersten Deutschen in Hollywood schon 1922 hierher emigriert ist. Sie alle kommen zu Salka Viertel und die Liste lässt sich fortsetzen mit Theodor W. Adorno, mit Franz Werfel und seiner Frau Alma Mahler-Werfel, mit dem jungen Drehbuchautor Billy Wilder, den Komponisten Arnold Schönberg und Erich Wolfgang Korngold, dem Schriftsteller Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha, mit dem Schauspieler Peter Lohre, den Regisseuren Fritz Lang, William Wyler, William Dieterle, dem Agenten Paul Kohner, den Filmstars Marlene Dietrich und Hedy Lamarr. Die politischen Überzeugungen dieser privilegierten Gruppe sind verschieden. Auf den Antifaschismus aber können sie sich einigen. Viele von ihnen engagieren sich seit Jahren in der Hollywood Anti-Nazi League, einem bunten Zusammenschluss von Filmleuten, der vor den Nazis warnt und sich für einen Kriegseintritt der USA stark macht. Während des Zweiten Weltkriegs werden viele der Exilanten noch gern gesehene Gäste sein, Verbündete im Kampf gegen die Nazis. Aber genau jene Eigenschaften, die sie in der öffentlichen Wahrnehmung zunächst zu noblen Antifaschisten machen, werden ihnen bald als belastendes Beweismaterial ausgelegt. Der politische Aktivismus, die kulturelle Bildung, die Fremdsprachen, ist das, was man zunächst als kosmopolitisch bewundert hat, nicht eigentlich unamerikanisch? Und waren jene, die schon, sagen wir, 1932 gegen die Nazis agitiert haben, mit dieser antifaschistischen Haltung nicht ein wenig zu früh dran? Enttarnt dieser Hintergrund sie nicht als Kommunisten, die nur hergekommen sind, um die eigene Haut zu retten, die aber das amerikanische System eigentlich verachten und nur darauf warten, die Ordnung umzustürzen? Noch sind solche misstrauischen Stimmen kaum vernehmbar. Und der blaue Himmel, die Palmen und Zitronenbäume, die Küstenstraßen und sanften Hügel, das Prestige und Versprechen Hollywoods lassen Los Angeles vielen Exilierten erscheinen wie eine Zuflucht im Paradies. Diese goldene Zeit währt einige Jahre. Dann wandelt sich der Geist und die Stimmung kippt. Paranoia zieht ein.
Also diese Geschichten und vieles davon habe ich schon häufiger gelesen. Ich habe irgendwann mal Germanistik studiert. Exilliteratur war ein großes Thema. Man hört auch viel von den Exilierten und von den Filmemachern in Hollywood. Was ich aber noch nicht gelesen habe, ist eine so gleichberechtigte Erzählung von Filmleuten und Schriftstellern. Mhm. Und dadurch entsteht irgendwie so ein die goldenen Jahre. Das ist ja jetzt etwas, was man irgendwie für über eine Exilzeit auch selten sagt. Hast du das Gefühl, dass das so goldene Jahre sind, um die es geht? Also gilt das nur für diese Happy Few, die dann in dem Augenblick da sind? Oder?
Also es hat sicher ganz verschiedene Schicksale und Biografien und Persönlichkeiten gegeben und darum geht es mir ja auch mit dieser Gleichzeitigkeit oder dieser Vielstimmigkeit, dass man diese verschiedenen Biografien, die triumphal sind in einigen Hinsichten, also Billy Wilder zum Beispiel, der als junger Mann aus Berlin nach Hollywood gegangen ist und der zu einem der größten Regisseure der Filmgeschichte wurde. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie unvergleichlich ist.
Der Regisseur von Some Like It Hot oder Sunset Boulevard.
Genau. Und dann gibt es Persönlichkeiten wie Heinrich Mann, um den es bei mir auch geht, also den Bruder Thomas Manns, der in Hollywood völlig untergegangen ist, ne? Den niemand kannte, der überhaupt kein Publikum hatte, der da also in recht ärmlichen Verhältnissen dann so seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Deswegen goldene Jahre, also für die Kultur sicherlich, also Billy Wilder, Fritz Lang, Ernst Lubitsch, William Wyler, diese ganzen Persönlichkeiten haben einige der also großartigsten Filme der Geschichte gemacht und in genau dieser Zeit, in genau diesem Jahrzehnt. Sie waren sicher nur die Lucky Few, wie du es auch gesagt hast. Ne?
Ja, es ist ja so eine Insel der Seligen halt so ein bisschen und auch nur für ein paar Jahre. Aber ich fand das jetzt total spannend und habe eben gemerkt beim Zuhören, dass es mich überrascht hat, dass man über eine Exilzeit und eine Exilszene auf einmal so sprechen kann. Wer hat eigentlich von wem am meisten profitiert? Die deutsche Literatur, die Exilliteratur von diesem Sein in Los Angeles, in Hollywood oder die Filmindustrie von diesem Brain Drain, der auf einmal dazu geführt hat, dass da wahnsinnig viele hochberühmte Leute auf einmal mit irren Fähigkeiten, dass dann Fritz Lang und ein Ernst Lubitsch dann auf einmal da waren. Ja?
Ja, es ist eine ganz also unvergleichliche, erstaunliche historische Situation, also dass so das Zentrum deutscher Kultur für einige Jahre in L.A. war. Ne? Und ob man jetzt von Thomas Mann ausgeht oder von Brecht ausgeht oder von den Filmleuten ausgeht oder auch von Komponisten ausgeht, also Hans Eisler zum Beispiel ist ja auch eine große Figur bei mir.
Und Arnold Schönberg dann auch, sein Lehrer.
Genau. Ja.
Wie kam das dazu, dass dich dieses Thema so gepackt hat? Ich habe selten so wenig staubig gelesen, sondern so einen frischen Blick auf diese Zeit. Also wir werden es am Ende auch noch erleben. Es wird ja auch wieder düster. Es ist durchaus ein realistisches Buch. Es bleibt jetzt nicht in der Schilderung der Seligkeit, aber dadurch, dass du diesen Fall erstmal dadurch vorbereitest, dass du eine gewisse Höhe schaffst, von der aus man runterfallen kann.
Ja.
Das ist ja sehr spannend und es war sicher sehr anstrengend, das zu recherchieren. Wie kamst du zu dieser Zeit?
Es war gar nicht anstrengend, weil ich es alles so wahnsinnig interessant fand und so faszinierend fand. Und ich habe das auch die ersten Jahre, also ich habe so 2020 angefangen. Also es war wirklich so ein Corona-Ding, dass ich gemerkt habe, ich werde wahnsinnig und ich brauche irgendwie was, wo ich all meine Energie irgendwie so fokussieren kann. Und dann habe ich einige Monate nichts anderes gemacht als zu lesen und mir Bücher zu besorgen und auch über genau diese Zeit zu lesen und Bücher über Thomas Mann in der Zeit zu lesen, über Brecht in der Zeit und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann eben auch festgestellt, wie selten in diesen Büchern, deswegen finde ich auch schön, was du eben gerade gesagt hast, dass hier die Filmwelt und die Literaturwelt und die Musikwelt, dass das alles so eins wird. Denn das, fand ich, passiert in viel zu wenigen Büchern. Da konzentrieren sich die Leute oder der Autor auf Thomas Mann in Hollywood oder so.
Eben, genau.
Und es geht dann aber gar nicht oder sehr wenig um diesen ganzen, also unglaublich fruchtbaren Boden, in dem er sich bewegt hat und wo er ja auch ständig mit anderen Leuten zusammen war, ne? Und die sich gegenseitig inspiriert oder gestritten haben oder so. Also das habe ich dann erstmal einige Jahre gelesen. Das war sozusagen die erste Phase des Schreibprozesses. Ja. Noch gar nicht schreiben, sondern einfach Material sammeln, ordnen. Und dann bin ich Ende 24, also an dem Punkt 4 Jahre Vorbereitung. Ich habe natürlich auch hauptberuflich gearbeitet. Also ja,
du arbeitest beim Rolling Stone, du hast
genau,
einen Podcast.
Genau, also ich bin freier Autor für Rolling Stone, für Zeit und andere. Und das war dann sozusagen mein Hauptberuf. Aber dann nach Feierabend und an Wochenenden war das mein Projekt. Ich war dann 6 Wochen in L.A. und habe dann dort vor Ort in Archiven recherchiert. Und das war auch die größte Freude, also weil man dort also mit offenen Armen empfangen wird.
Ist das
und,
so?
Ja, also ein Ort, der ganz, ganz fantastisch ist, ist die Bibliothek und das Archiv von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, also die auch die Oscar-Verleihungen veranstalten und die Oscars vergeben. Und die haben ein ganz prächtiges Gebäude in Beverly Hills. Das ist ja alles eine private Geschichte und das ist also bestens ausgestattet. Da ist dann auch an jeder Treppenstufe steht dann irgendwie, wer die gespendet hat. Also diese Stufe wurde von Spielberg gespendet und die von Scorsese oder so. Also es ist halt wirklich so, das ist ein ganz fantastischer Ort. Und dort habe ich mich dann angekündigt mit diesem Vorhaben und schon gesagt, was die Dinge sind, die mich interessieren. Und als ich dann dort ankam, standen die Kisten bereit. Und dann wirklich, ja, Lubitschs Briefe sind hier und Billy Wilders Drehbücher sind hier. Und ja.
Alles immer okay.
Ja, und dann also habe ich mich dort 6 Wochen, also ich wollte nicht mehr weg, ne? Also irgendwann musste man mich zum Flughafen zerren und in den Flieger schubsen. Also,
und was hat dich da dran so fasziniert?
Ach so, also ich kann das gar nicht so benennen. Ich kann nur sagen, dass ich schon in frühester Kindheit ein großer Filmfan war und also begeistert mit meinem Vater ins Kino gegangen bin und auch schon sehr früh gerne über das Kino gelesen habe. Also okay. Filme schauen und über Filme lesen und zu wissen, was ist ein Regisseur? Dieser Regisseur hat auch diesen Film gemacht und wer ist der Kameramann? Also diese ganzen Sachen haben mich schon immer begeistert.
Auch die Schwarz-Weiß-Sachen?
Ja, das kam dann also ein bisschen später, aber wenn man anfängt, über Filme zu lesen, liest man ja automatisch auch über alte Filme, weil jemand wie Scorsese sagt dann irgendwie, dass er Nicholas Ray geliebt hat oder so, also ein Filmemacher aus den 40er und 50er Jahren. Oder wenn man irgendwie Wes Anderson heute gerne guckt, dann sagt er, dass Lubitsch für ihn der Größte ist. Also es gibt ja eine sehr klare Traditionslinie von vielen der gegenwärtigen Regisseure in diese goldene Ära des klassischen Hollywoods. Deswegen, das hat mich schon sehr früh begeistert und fasziniert. Deswegen gab es da gar nicht so einen Moment, also wo so ein Schalter umgelegt wurde und ich so dachte, das ist mein Thema, sondern es war eigentlich von Anfang an irgendwie mein Thema und dieses Buch hat sich dann so von selbst geschrieben.
Und die Mentalitätsgeschichte, dieses Ding, irgendwie, ich will jetzt mal zeigen, wie die deutschen Intellektuellen auf einmal da zusammengelebt haben. Also es ist ja eine unheimlich freie Zeit auch. Es ist eine Zeit, nach der man sich wirklich sehnen kann.
Ja, ich glaube, das kam dann eher so aus dem Gefühl, dass es noch kein Buch gibt, das sowohl die Film- und Literatur- und Musikwelt gemeinsam betrachtet und versucht, die Gemeinsamkeiten oder die Gleichzeitigkeit ins Zentrum zu rücken und wie unterschiedlich die Leute auf die tagesaktuellen Ereignisse reagiert haben und wie das sich niedergeschlagen hat in ihren Filmen, ihrer Musik. Ihren Büchern und dann eben auch dieses Element der politischen Repression, ne? Also das, was dann McCarthy-Ära genannt wurde, also die Überwachung durch das FBI, die Vorladungen nach Washington, die also antikommunistische Hysterie, das ist etwas, was ich in den Büchern, die mir begegnet sind, nicht so gelesen habe. Aber wenn man sich mit dem beschäftigt, was diese Leute in ihre Tagebücher geschrieben haben oder was die wirklich umgetrieben hat, das war genau das, ne? Das war genau die Angst, im Laufe der 40er Jahre genau die Angst vor Repression, die Angst, bald ins Gefängnis gesteckt zu werden. Und das wollte ich dann halt auch ins Zentrum stellen. Also wie es so kippt. Also diese, nicht so Weimar unter Palmen, nicht so ein idyllischer Ort oder so, sondern ja, dieses Paradies ist kompliziert. So, das ist so das Buch. Ne?
Das ist ja eine komische Bewegung, die da, also irgendwo zitierst du auch ein Gedicht von Brecht, das Paradies ist die Hölle. Sozusagen diese Gleichzeitigkeit, die da drin steckt.
Ja, genau. Paradies und Hölle können eine Stadt sein. Ja, das ist sein L.A., ne? Paradies und Hölle zugleich.
Was ich auch noch super spannend finde, ist, dass dann gleichzeitig dazwischen drin Adorno rumläuft und die Dialektik der Aufklärung schreibt.
Die ja auch ohne Hollywood gar nicht denkbar ist. Also die Kulturindustrie, sein großer Begriff, das ist
große
ja
Kapitel
Hollywood.
Da drin, ja, klar. Aber es war mir was wirklich die ganze Zeit, also ich habe es einfach, oder ich habe es wieder vergessen nach dem Studium irgendwann, es hat sich wieder überlagert und ich dachte so, okay, ja stimmt, das war alles. Und dann wäre ich dann gerne in den Salon von Salka Viertel gegangen. Was war denn das für ein Salon eigentlich von der Salka Viertel?
Wir haben es ja gerade in der Passage gehört, also so der Ort, an dem jeden Sonntag offenes Haus war und man eigentlich immer irgendwie interessante Leute antreffen konnte, ne? Und auch Mittellose zum Teil. Das war nicht, dass das dann nur die Reichen waren, die dann da eingeladen waren, ne? Sondern also wirklich alle möglichen Leute, schon vor allem Leute, die diese Immigrationsgeschichte, diese Flüchtlingsgeschichte haben, aber dann durchaus also von einem Thomas Mann, ne, bis zu einem ja irgendwie mittellosen, also Bertolt Brecht, der natürlich sehr prominent ist, aber der da ja auch überhaupt kein Geld hatte, so, ne? Also da hat er ja eine sehr prekäre Existenz gehabt so am Anfang.
Wie kommt man eigentlich an diese ganzen Filme ran? Also wie macht man das, dass man die dann überhaupt mal sehen kann? Weil Die sind in einschlägigen Streamingdiensten, sind die nicht zu haben?
Das ist leider wahr, ja, das finde ich auch traurig. Also bei YouTube kann man viele dieser Filme gucken. Man kann natürlich auch, wie ich es auch gerne mache,
in... Das ist auch das, was du gemacht hast, dann über YouTube? Oder
ja, YouTube
ist
und dann Bibliotheken, ne? Also ich komme aus Berlin und in Berlin gibt es ganz tolle Bibliotheken, die auch super Filmauswahl haben und die gibt es sicher, also
Ich finde das bei Büchern immer einfach, aber irgendwie manchmal hat man ja wirklich ein Problem. Dann denke ich, wo kriege ich denn das jetzt? Also gerade so ein Lubitsch oder ein Fritz Lang-Film.
Ja.
Ich habe es jetzt durch Zufall auch dann entdeckt, dass vieles bei YouTube zu bekommen ist.
Es gibt da auch durchaus so ein paar semi-legale Optionen, können wir dann später am Bücherstand, kann ich dann noch, ihr kauft ein Buch und ich verrate euch den Link. So,
Das ist ein Deal.
Finde ich auch, ja.
Die Filme, über die du schreibst, sind To Be or Not To Be von
Lubitsch,
ja. Casablanca von Michael Curtis, der ist auch deutscher
Stamm. Der ist aus Ungarn, also aus Österreich-Ungarn.
Sunset Boulevard, Double Indemnity. Es gibt tatsächlich, das war mir neu, 300 Anti-Nazi-Filme. Das ist eine ganz schöne Menge. Das heißt, die Hollywood war ganz schön belagert damals.
Ja, darum geht es ja auch in meinem Buch, wie Hollywood so zur Kriegsanstrengung auch benutzt wurde. Ne? Also wie Präsident Roosevelt ganz bewusst Hollywood nicht dicht gemacht hat und nicht gesagt hat, so die Leute, jetzt wird hier irgendwie Kriegswirtschaft oder so umgestellt, sondern dass gesagt wurde, nee, macht ihr mal schön weiter eure Filme, aber...
Hatte man denn da irgendwann mal so rausgefunden, ob das wirklich was bringt, wenn man 300 Filme gegen die Nazis dreht? Ist das dann nicht völlige Marktverstopfung?
Also ich denke, die Kunst ist dann halt, es nicht wie Propaganda aussehen zu lassen. Das hat ja Billy Wilder, der hat sich dann ja auch viel damit beschäftigt. Der ist ja dann nach dem Krieg, also jetzt springen wir so ein kleines bisschen in der Zeit für diese Anekdote, der ist ja 1945 auch nach Deutschland gegangen, also auf Anweisung auch des Außenministeriums, um dann so die Re-Education, die Wiedererziehung der Deutschen auf kultureller, filmischer Ebene zu begleiten. Und da hat er dann auch ein Essay, kann man sagen, geschrieben, also wo er also Propaganda through Entertainment eigentlich so als Credo ausruft. Ne? Und da könnte man sagen, dass dann ein Film wie Casablanca, den würde man nicht als Propaganda bezeichnen, weil das einfach ein wunderschönes Meisterwerk ist. Aber natürlich ist es ein Anti-Nazi-Film.
Der ist auch bis heute, wobei ich weiß es gar nicht, wird der heute noch gezeigt? Wird der heute noch gesehen? Also läuft der noch? Also ich habe ihn schon ewig nicht mehr...
Also es wäre ja alles verloren, wenn dieser Film nicht mehr gezeigt wird. Ja,
fände ich auch. Aber mir ist dann irgendwann so aufgefallen, dass ich ihn als Jugendlicher bestimmt 5-mal gesehen habe. Und seitdem muss ich ihn nicht mehr sehen. Ich bin da wie Obelix in den Zaubertrank quasi reingefallen. Aber ich weiß nicht, werden heute noch Schwarz-Weiß-Filme wirklich im Fernsehen...
Das ist also ganz ernsthaft mir auch wirklich ein Anliegen, mit diesem Buch ein Bewusstsein zu schaffen, was für einen unglaublichen kulturellen Schatz wir als Menschheit, als Gesellschaft haben, gerade im Hollywood-Kino dieses Jahrzehnts. Also das ist meine große Überzeugung oder mein Geschmack oder was auch immer, aber dass Lubitsch jemand ist, der nie übertroffen wurde. Und das ist meine große Hoffnung, dass Leute, die vielleicht den Namen nur mal gehört haben oder selbst den Namen nie gehört haben, wenn sie durch dieses Buch vielleicht auf Lubitsch aufmerksam gemacht werden, diese Filme suchen. Also wenn man Netflix öffnet, wird einem nicht To Be or Not To Be angeboten. So, also man muss schon ein bisschen suchen nach diesen Filmen. Aber ich hoffe, einen winzigen Beitrag dazu zu leisten, dass nach diesem Film gesucht wird.
Hat eine Chance.
Danke. Bitte.
Auf einen Film wollten wir jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen. Das ist Hangman Also Die. Der Film kam 1943 in die Kinos. Ich weiß nicht genau, ob ihn überhaupt jemand hier im Saal kennt, aber den Regisseur kennt jeder. Es ist der Regisseur von Metropolis, von Dr. Mabuse. Es ist Fritz Lang. Der war seit 1934 in den USA. Wie stand Fritz Lang zu den Nazis?
Also es gibt eine Geschichte, die Fritz Lang gerne erzählt hat, die sehr wahrscheinlich nicht stimmt. Er hat die Geschichte erzählt, wie Joseph Goebbels ihn 1933 ins Propagandaministerium eingeladen hat, mit dem Angebot, der führende Propagandist der Nazis zu werden und ob er nicht also der führende deutsche Filmregisseur werden wolle. Und so wie Fritz Lang das erzählt, hat er Lang dann noch am gleichen Tag seine Sachen gepackt und ist nach Paris geflohen, weil er mit den Nazis nichts zu tun haben wollte. So hat er es erzählt. Also dieses Treffen hat es wohl nie gegeben und wie überzeugend er wirklich ein Gegner der Nazis war, das wurde auch dann in der Emigrantengemeinde in L.A. durchaus diskutiert, weil Lang ja auch mit einer überzeugten Nationalsozialistin verheiratet war, also an dem Punkt noch, also in den frühen 30er Jahren noch. er hat dann auf jeden Fall eine Entwicklung durchgemacht und war dann ein wirklich sehr überzeugter Gegner der Nazis, spätestens so Ende der 30er Jahre. Also da hat er dann auch angefangen, Filme zu machen, die unter dieses Anti-Nazi-Genre fallen. Und also ja, da war er dann einer der führenden Filmemacher, was dieses Genre angeht.
Und dann hat er einen Film gemacht, da ist das Drehbuch von Bertolt Brecht. Ich meine, das ist jetzt hier im Theater halt einfach auch der richtige Ort, darüber zu reden.
Genau.
Lies vielleicht ein Stückchen
daraus. Dieser Film Hangman Also Die, also nicht nur der Regisseur ist bekannt, auch der Drehbuchautor Bertolt Brecht ist bekannt. Also es ist wirklich eine ganz erstaunliche Situation, dass dieser Bertolt Brecht, der im Sommer 41 in Hollywood angekommen ist, der natürlich mit dem Studiosystem Hollywoods, also der Traumfabrik, überhaupt nichts anfangen konnte. Das ist natürlich also das absolute Gegenteil all seiner ästhetischen und politischen Überzeugungen. Aber er musste irgendwie auch über die Runden kommen. Und natürlich war Hollywood ein guter Auftraggeber und ein guter Ort, um Geld zu bekommen. Fritz Lang hatte er an dem Punkt kennengelernt. Und jetzt lese ich eine kurze Passage darüber, wie die beiden, wie Fritz Lang und Bertolt Brecht zusammen diesen Film Hangman Also Die, wie sie die Idee bekommen und dann das Drehbuch schreiben. Die Zusammenarbeit von Fritz Lang und Bertolt Brecht hat ihren Ursprung in einem Artikel der Los Angeles Times vom 28. Mai 1942. Unter der Überschrift Assassin Bombs Hitler's Hangman wird das Attentat auf den hochrangigen SS-Mann Reinhard Heydrich, den de facto Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, berichtet. Eine Bombe entweder in seinem Auto versteckt oder auf ihn geworfen, als er mit hoher Geschwindigkeit im Großraum Prag fuhr, explodierte, tötete seinen Fahrer, zerstörte das Auto und verletzte den Chef der NS-Geheimpolizei schwer. Er war in ganz Europa als der Henker berüchtigt, so schreibt die Zeitung. Die Nazis hätten unmittelbar nach dem Attentat eine Fahndung eingeleitet. Es stünde zu befürchten, dass sich ihre Rache gegen die Zivilbevölkerung richtet. Zitat: In Tschechien droht ein Blutbad. Brecht und Lang brauchen nur wenige Wochen für einen ersten Drehbuchentwurf, den sie dem unabhängigen Produzenten Arnold Pressburger verkaufen. Von dem realen Attentat ausgehend spinnen sie einen Thriller, der dem tschechischen Widerstand ein Denkmal setzen soll und die Macht des Kollektivs beschwört. Das Prag von No Surrender, wie der Film zuerst heißt, ist eine Stadt im Terrorzustand. Der Attentäter Heydrichs, Chirurg Dr. Svoboda, eine fiktive Figur, findet kurzerhand Zuflucht bei Familie Nowotny. Um den Attentäter zum Geständnis zu bewegen, beginnen die Nazis Geiseln zu nehmen und sie wahllos zu ermorden. Auch Vater Nowotny droht die Exekution. Svoboda müsste sich stellen, um die anderen zu retten. Doch der tapferen Prager Stadtgemeinschaft gelingt es geschickt, sich gegen die Nazis zu verschwören, indem sie einen Nazi-Kollaborateur als Heydrichs Attentäter darstellt. So triumphiert das tschechische Kollektiv über die Gestapo und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Attentäter bleibt unerkannt und der Verräter wird ausgeschaltet. Es scheint, dass die Story, die ich mit Lang schreibe, einige Aussicht hat, notiert Brecht Ende Juni 42. Lang trug sie einem Producer vor, der beeindruckt war. Die Komplizenschaft mit dem Kapital löst Unmut aus. Wie ich diese kleinen Hitzewellen hasse, die in der Nähe von Geld jedermann erfassen. Die anfängliche Inspiration weicht schnell Frustration und die Zusammenarbeit wird kühl. Brecht stört sich vor allem am Anspruch Langs, das akzeptiert das Publikum. Brecht will ja nicht, dass das Publikum irgendwas akzeptiert. Er will es herausfordern. Den Mastermind der Untergrundbewegung, der sich hinter einem Fenstervorhang versteckt, wenn die Gestapo Haussuchung hält, akzeptiert das Publikum, schreibt er verächtlich. Auch aus Kleiderschränken fallende Kommissarleichen, auch geheime Volksversammlungen zur Zeit des Naziterrors, derlei kauft Lang. Dabei sollte es ihn eigentlich nicht zu sehr überraschen, dass Lang mehr Wert auf Spannung und Drama legt als auf Didaktik. Ganz davon abgesehen, dass eine Hollywood-Produktion, selbst eine von United Artists, die sich des Projekts angenommen haben, ein immenses Budget verschlingt, das auch wieder eingespielt werden muss. Hier treffen entgegengesetzte ästhetische Grundideen aufeinander. Lang will fesseln und überraschen, Brecht will irritieren und erziehen. Den Inhalt und Ausgang einer Szene anzukündigen, ein Verfremdungseffekt des epischen Theaters, wäre in einem Hollywood-Film undenkbar. noch dazu in einem Thriller, der davon lebt, seinem Publikum entscheidende Informationen zunächst vorzuenthalten, um sie dann effektvoll zu offenbaren. Brechts Einträge ins Arbeitsjournal zeugen von wachsender Verdrossenheit. Im August 1942 schreibt er: Immer wieder staune ich über die Primitivität des Filmbaus. Diese Technik kommt mit einem erstaunlichen Minimum an Erfindung, Intelligenz, Humor und Interesse aus. Man klettert von Situation zu Situation und setzt beliebige Figuren ein. Es wird damit gerechnet, dass die Schauspieler nicht spielen und die Zuschauer nicht denken können.
Ich meine, das ist bis heute noch einer unserer großen Theaterhelden. Und dann erlebt er so eine Niederlage. Mhm. Auf welcher Seite stehst du?
Och, die sind doch eigentlich auf der gleichen Seite, Lang und Brecht, oder? Also ich glaube, die sind beide zu eitel oder zu gekränkt, zu erkennen. Aber Lang wollte ja immer weiter mit Brecht befreundet sein. Es war dann ja eher Brecht, der dann beleidigt war.
Und findest du den Film, der dann rausgekommen ist, auch so gut wie ich?
Ich finde, das ist ein guter Film, ja. Das ist ein
richtig guter Film, vor allen Dingen, weil deswegen diese Bevölkerungsszenen, die da jetzt erzählt wird, das ist ja tatsächlich so, man spürt die ganze Zeit, die Nazis sind in dieser Stadt nicht willkommen, die ganze Stadt verbündet sich gegen sie und sie versuchen verzweifelt, die Mörder von Heydrich zu bekommen und die Bevölkerung lässt es nicht zu. Also es ist so eine unheimliche Macht im Volk in dem Augenblick. Also ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel Brecht übrig geblieben ist, obwohl Hollywood sich ganz schön viel Mühe gegeben hat, das wieder rauszustreichen. Mm. Würdest du das auch so sagen? Mm.
Ich denke auch, dass man da einige Szenen hat.
Die purer Brecht sind und dann dazu auch noch, was halt sehr stark ist, die Musik von Hans Eisler. Mm. Dass der das überhaupt durfte, also so eine schräge, moderne, zeitgenössische Musik, die auch für heutige Ohren einfach wahnsinnig modern klingt. War das schwer, solche Musik durchzusetzen in Hollywood? Oder wie kam das?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also, dass auch jemand wie Hans Eisler, der ja auch eigentlich nicht weiter entgegengesetzt dem Hollywood-System stehen könnte.
Also, der hat ja einige seiner Arbeiterhymnen da drin verarbeitet. Zwölftonmusik, was weiß ich, alles ist drin.
Mhm. Ja, das ist wirklich tolle Filmmusik und ganz extreme, also zum Teil ganz schräge, dissonante, moderne Musik. In dem Fall war es ja bei dem Studio United Artists, also ein kleineres, ein quasi unabhängiges Studio. Also das war jetzt nicht ein Film von beispielsweise MGM oder Paramount, also einem der großen Studios, die dann auch ihre eigenen Komponisten haben und ihre eigenen Orchester. Also da wäre jemand wie Eisler an dem Punkt niemals untergekommen. Also das war schon eine sehr glückliche Fügung, dass er dann da von einem Fürsprecher wie Fritz Lang dann so an Bord geholt werden konnte.
Ich würde jetzt über Hans Eisler eigentlich dann auch weitergehen, nämlich dann kommen wir nämlich auch, das Buch heißt ja nun auch mit Grund Paranoia in Hollywood. Mhm. Wie kam die Paranoia da auf einmal rein?
Ja, die Paranoia, ich habe ja das Buch begonnen, habe ich ja auch draus gelesen mit dem Angriff auf Pearl Harbor. Ich würde sagen, das ist so ein Schlüsselmoment, also das Gefühl, angreifbar zu sein, dann die Deutschen als Enemy Aliens und auch die Italiener und auch die Japaner dann ja sogar, also japanischstämmige Amerikaner dann ja wirklich, also einzusperren, also wirklich in Lager einzusperren. Das ist
dann manchmal sogar Konzentrationslager in dem Punkt.
Ja, also auch zu der Zeit haben das viele also als Konzentrationslager wirklich bezeichnet. Das ist ja schon Paranoia, weil da natürlich völlig unschuldige, harmlose Leute, einfach weil sie japanischstämmig waren oder weil sie deutschstämmig waren, verdächtigt wurden. Also das war der einzige Grund für diesen Verdacht. Aber das, was für mich in diesem Buch im Zentrum steht, ist natürlich diese spezifisch antikommunistische Hysterie. Die Angst, unterwandert worden zu sein von Kommunisten, die Angst, dass Hollywood eigentlich eine Brutstätte des Kommunismus ist, dass die Filme subversive Inhalte in sich tragen, also dass sozusagen kommunistische Propaganda aus Hollywood in die Welt oder in den Rest Amerikas gesendet wird. Und das begann dann so Mitte der 40er Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, weil ja während des Krieges ja die USA und Sowjetunion Alliierte waren. Da hat ja Hollywood sogar noch Propagandafilme gemacht, die ausdrücklich pro-sowjetisch waren. Also auch auf Roosevelts Dekret hin wurden dann Filme wie Mission to Moscow gemacht, also in denen die Helden, ne, sowjetische Soldaten sind. Das kippte dann nach 1945, wo dann die USA und die Sowjetunion sich plötzlich feindselig wieder gegenüberstanden und so die alte Systemkonkurrenz sozusagen oder ausbrach. Das fiel dann auch zusammen mit dem Tod Roosevelts, der ist im Frühjahr 45 gestorben und der war Präsident seit 33, also das ist unvorstellbar, dass der dann auf einmal nicht mehr da war. So, das war auch ein ganz plötzlicher Tod, mit dem niemand gerechnet hat. Was dann auch für jemanden wie den FBI-Direktor J. Edgar Hoover ein opportuner Moment war, Ende des Krieges, Roosevelt tot, diese feindselige Stimmung der Sowjetunion gegenüber, diese Angst vor Unterwanderung in die Gesellschaft zu tragen. Also das ging dann vom FBI aus, das ging dann von einer Behörde namens Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, also ein Ausschuss des Abgeordnetenhauses.
Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, okay.
Genau, also ein Zusammenschluss im Abgeordnetenhaus, den es auch schon einige Jahre gab, aber der erst richtig Fahrt aufgenommen hat in den Jahren nach Kriegsende. Im Jahr 1947 ist dann dieser Ausschuss für unamerikanische Umtriebe aus Washington vom Abgeordnetenhaus mit der Unterstützung vom FBI nach Hollywood gekommen.
Nur um das jetzt nochmal klar zu machen, gibt es da in irgendeiner Weise etwas, was relevant war? Also ich meine, gut, Bertolt Brecht und Hans Eisler hatten durchaus Revolutionsfantasien, Weltrevolutionsfantasien, aber so richtig was dazu getan hatten sie ja nicht. Also es wird wirklich reine Paranoia, um die es geht.
Also die Annahme in Hollywood-Filmen dieser Zeit würde sich irgendwie revolutionäre kommunistische Propaganda wiederfinden, die jetzt einen Systemsturz befürwortet. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Also das hat es überhaupt nicht gegeben. Das wäre ja niemals durchgegangen bei den Studiobossen, die ja auch alle Antikommunisten waren, also glühende Antikommunisten. Was es durchaus gegeben hat, ist eine kommunistische Partei in den USA, in Los Angeles, wo auch vor allem Drehbuchautoren, einige hundert sogar, also es hat wohl einige hundert Mitglieder gegeben, also wirklich card-carrying, wie man sagt, Kommunisten, also mit Parteiausweis, die in Hollywood beschäftigt waren, als Drehbuchautoren vor allem. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Leute irgendeine Art Macht hatten.
Ne? Die sind ja politisch nicht aktiv geworden, sondern die waren halt Mitglied der kommunistischen Partei.
Genau, und dass sie irgendeine Macht hätten und dass sie ihre politischen Überzeugungen übersetzen in die Filme und dass diese Filme dann das Volk verderben und irgendwie verführen zum Kommunismus, das ist dann ja alles im Bereich der Paranoia.
Ich frage mich deswegen, also ich bin jetzt so ein bisschen am Rumstochern, weil ich beim Lesen dauernd mich auch gefragt habe, Amerika hat ja so eine Tradition, auch Verschwörungstheorien in Filme umzusetzen, also von Mission Impossible über bis zu Mars Attacks. Also es gibt die merkwürdigsten Verschwörungen, die in irgendeiner Weise dauernd dieses Land heimsuchen. Ich frage mich, wo diese Nähe der USA zur Angst vor einer gigantischen Verschwörung herrührt. Oder ob das eine menschliche Konstante ist.
Ja,
also an der Stelle verlasse ich jetzt so ein bisschen den Rahmen des Buchs, aber es ist tatsächlich ja eine Frage, die uns heute auch wahnsinnig beschäftigt.
Mhm. Ich glaube nicht, dass das was spezifisch Amerikanisches ist. Also so eine der ältesten Verschwörungstheorien, also antisemitische Überzeugungen davon, dass die eigentliche Macht irgendwie bei einer jüdischen Clique liegt oder so. Also das ist ja eine Verschwörungserzählung, die man ja überall findet. Also das ist ja...
Also eigentlich ist hier irgendwas gekippt in dem Augenblick. Dann, das heißt, so der eigentliche Gegner war weg, aber man war noch in so einer Haltung und hat sich dann einen Gegner gebaut, oder?
Ja, ich glaube, was hier auch entscheidend ist, ist, dass das Element der Spionage dazu kommt und dass man nicht mehr weiß, also dass die USA nicht mehr wissen, was in der Sowjetunion eigentlich vor sich geht. Und dass sie Spione haben und dass sie umgekehrt auch davon ausgehen, dass es sowjetische Spione auf amerikanischem Boden gibt.
Was ja nun auch tatsächlich am Ende der Sowjetunion die Atombombe gebracht hat.
Ja, genau. Und diese Befürchtung oder diese Tatsache, Spionage, auch die Figur des Spions, der dann ja auch im Kino dieser Zeit eine große Rolle spielt. Der Spion als Figur lädt ja auch zu einer paranoiden Logik ein, ne? Weil ein guter Spion ist jemand, dem man nicht ansieht, dass er ein Spion ist. Das heißt, wenn jemand völlig unverdächtig ist, könnte das ein Hinweis sein, dass es ein Spion ist.
Stimmt.
Also man findet da nicht raus. Ne?
Es gibt dann eine sehr schöne Szene, die Hans Eisler betrifft. Es gab dann Verhöre erstmal. Es gab dann diesen Ausschuss. Warum nennen wir eigentlich diese Zeit immer McCarthy-Ära? Es ist doch eigentlich die Hoover-Ära.
Ja, ich denke auch, dass es passender wäre eigentlich nach dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover, der ja, das muss man sich mal vorstellen, fast 50 Jahre FBI-Direktor war, von 1924 bis 1972.
Also es ist 50 Jahre?
Ja, also der war mächtiger als so mancher Präsident, dieser Hoover. Und der hat diesen Tonfall, also diesen paranoiden Tonfall, dieses Misstrauen, diese Angst vor Unterwanderung absolut in die amerikanische Gesellschaft getragen. Dieser McCarthy, Joseph McCarthy, der kam einige Jahre später erst, so um 1950, war Senator und der ist auf dieser Welle mitgeschwommen sozusagen. Der hat einfach dann so richtig antikommunistisch agitiert und hat Reden gehalten, war so ein Selbstdarsteller, der sehr wirkungsvoll dann so populistische Brandreden gehalten hat. Im Vergleich zu Hoover eine marginale Figur eigentlich.
Der war der lauteste.
Genau. Hoover war im Hintergrund, ne, und McCarthy war dann irgendwann der sich bereitwillig ins Scheinwerferlicht gestellt hat.
Was ich dann auch spannend fand, war, wie du herausarbeitest, dass da ja auch Figuren sind, die fast noch in die Zeitgeschichte ragen. Also dass dann Richard Nixon, dass dann Ronald Reagan auf einmal eine wichtige Rolle spielt.
Ja, Ronald Reagan, der ja Schauspieler war, also an dem Zeitpunkt ist Ronald Reagan Hollywood-Schauspieler.
Ich als Boomer habe ihn nur als Schauspieler sozusagen immer nur zitiert gehört und eigentlich war er für mich Präsident, der dann ja auch irgendwie mit einem gewaltigen Raketenabwehrprogramm dann da irgendwie von sich reden machte.
Aber ja, es ist schon irre, also Reagan Schauspieler und auch Vorsitzender der Schauspielergewerkschaft und auch FBI-Informant, also der viele Leute ans Messer geliefert hat und Namen genannt hat dem FBI und so. Also wirklich, der war schon da sehr illiberal, politisch aktiv. Und Richard Nixon, also ebenfalls ein späterer US-Präsident, war Abgeordneter im Abgeordnetenhaus in Washington und Mitglied des Ausschusses für unamerikanische Umtriebe. Also der hat mit die Anhörungen auch veranstaltet und Fragen gestellt.
Also ich habe diese Skandale noch mitbekommen. Ich habe bei Ronald Reagan seine Aussprüche mitbekommen. Da waren sie halt Gegenwart in dieser Zeit. Wenn ich sie heute mit 50 Jahren Abstand kennenlernen würde, würde ich sagen, was ist denn in denen gefahren?
Ja, ich meine, in 40, 50 Jahren werden Leute über Trump reden, ne? Und man wird vielleicht irgendwie, also wer weiß, wie man, also wenn es dann überhaupt noch eine Welt gibt, in der Leute reden können.
Ja, das.
Und wir uns nicht alle irgendwie in den Abgrund gebombt haben schon. Aber also es ist wahrscheinlich immer irgendwie, wenn man es miterlebt, tagesaktuell miterlebt, dann ist es immer irgendwie absurd oder so. Und irgendwann wird es zu Geschichte und dann ist es eine Tatsache, ne? Oder eine historische Tatsache, die man dann auch als solche nicht hinterfragt oder so.
Ja. Ich würde das jetzt einfach als Überleitung nehmen, dass so ein kleines Zitat, so ein kleines Verhör mit Hans Eisler, vielleicht sagst du kurz, um was es geht.
Ja. Genau, ich beginne ein paar Absätze zuvor. Also wir sind jetzt im Jahr 1947, der Ausschuss für unamerikanische Umtriebe ist nach Hollywood gekommen, hat Einladungen, also euphemistisch gesprochen, verteilt, also hat Leute Vorladungen verteilt, Leute gezwungen, nach Washington zu kommen und da sich verhören zu lassen. Und ich beginne mit einem Brief, den die Frau von Hans Eisler, Lou Eisler, einem Freund schreibt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die amerikanische Presse endlos mit Schlagzeilen, Geschichten, Denunziationen, Lügen, Erfindungen gegen einen Künstler hämmert, schreibt sie einem Freund. Unser Leben ist sehr unangenehm geworden. Seit Monaten kann Hans das Radio nicht andrehen, ohne idiotische Geschichten entweder über seinen Bruder Gerhard oder sich selbst zu hören. Die plötzliche Selbstverständlichkeit, mit der Eisler zur unerwünschten Person erklärt wird und seine Überzeugungen skandalisiert werden, beobachten in der Exilgemeinde alle mit großer Sorge. Sie sind schon einmal Zeugen davon geworden, wie sich eine demokratische Gesellschaft zu einer totalitären entwickelt hat und wie schnell diese Verwandlung passierte. Weil es ein Feindbild gab, auf das sich mächtige Gruppen geeinigt haben, weil ein Notstand behauptet wurde, der die Einschränkung von Bürgerrechten begründete und weil ein Konformitätsdruck herrschte, der zunächst Unbeteiligte mitmachen ließ. Diese Elemente erkennen viele der Immigranten wieder. Schauerlich berührt von dem schwindenden Rechtssinn in diesem Lande, der Herrschaft faschistischer Gewalt, notiert Thomas Mann zu dieser Zeit im Tagebuch. Und seiner Freundin Agnes E. Meyer schreibt er gar, dass ich das Thomas Rankin Committee und seine elenden Activities fast schon so hasse wie einst Hitler. Der HUAC-Vorsitzende, HUAC ist die Abkürzung für das House Committee on Un-American Activities, Der Vorsitzende Thomas kündigt im September 1947 Anhörungen zu unamerikanischen Umtrieben in der Filmindustrie an. Er verspricht, prominente Mitglieder der Filmbranche als Kommunisten oder Sympathisanten zu entlarven. Bertolt Brecht gehört zu einer Gruppe von 19 Männern, denen eine Vorladung ausgehändigt wird, mit der Warnung, den Termin Ende Oktober in Washington nicht zu versäumen. Als Brecht seinen Brief bekommt, ist Eisler bereits auf dem Weg nach Washington. Seine Anhörung soll vor allen anderen stattfinden, ist Auftakt und Testlauf. 3 Tage hat das Komitee für den Komponisten eingeplant. Die Theatralik der Veranstaltung bemerkt nicht nur Newsweek, die genüsslich einen neuen Zirkus in Washington ankündigt mit Starbesetzung. Salka Viertel, die Berichte über die Anhörungen im Radio verfolgt, notiert bitter, dass das Komitee eine großartige Vorstellung gebe und der arme Hans Eisler Ziel der Inquisition sei. Die Anhörung Hans Eislers findet am 24. September 1947 statt. Um 10:30 werden Eisler und seine beiden Anwälte in den Saal geführt. Nicht alle Mitglieder des Ausschusses sind anwesend. Richard Nixon fehlt zum Beispiel. Aber der Saal ist voller Menschen, Journalisten, Kameras. Eisler spricht Englisch mit deutlicher Wiener Färbung. So schnell und temperamentvoll und in einem unruhigen Saal voller Menschen, dass der Vorsitzende Thomas ihn mehrfach nicht versteht und Fragen wiederholen muss. Die Vernehmung beginnt damit, dass Eisler über seine Anwälte verschiedene Gesuche an den Vorsitzenden richtet, die alle abgelehnt werden. Weder dürfen die Zeugen von Eislers Anwälten ins Kreuzverhör genommen werden, noch dürfen über den Vorsitzenden Fragen an sie gerichtet werden, noch darf Eisler eine Erklärung, die er verfasst hat, vorlesen. Der Vorsitzende Thomas hat die Erklärung überflogen. Sie beginnt mit den Worten: Dieses Verhör ist in gleicher Weise boshaft und lächerlich, und Eisler dann untersagt, sie vorzutragen. Eisler wird nach seinen Personalien gefragt. Als er seinen Beruf nennen soll, sagt er: Musikkomponist, darf ich hinzufügen, von internationalem Ansehen. Er wird nach seinen Aufenthalten in der Sowjetunion Anfang der 30er Jahre gefragt, ob er je von der sowjetischen Regierung Geld erhalten habe. Nein. Er wird nach seinen Aufenthalten in den USA gefragt, kann aber nur wenig genaue Angaben machen. Das muss Ende Februar 35 gewesen sein oder Anfang April, weshalb ihm das Komitee die relevanten Daten nennt und er sie bestätigen soll. Die Mitglieder des Ausschusses stellen also Fragen, deren Antworten sie teilweise genauer kennen als der Befragte selbst.
Ja, sind Sie jetzt oder waren Sie jemals ein Kommunist?
Ich bin jetzt kein Kommunist. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, 1926, bewarb ich mich bei den deutschen Kommunisten. Aber ich fand sehr schnell heraus, dass ich meine künstlerischen Aktivitäten nicht mit den Forderungen einer politischen Partei verbinden konnte. So nahm ich nicht mehr teil.
Sie nahmen nicht mehr teil?
Ich nahm nicht mehr teil.
Ich denke, Sie bewarben sich.
Ja.
Wenn man sich bewirbt, hört man nicht auf, teilzunehmen.
Oh, doch. Schauen Sie, wenn ich einer Gewerkschaft beitrete und keine Beiträge zahle, dann bin ich nach einigen Monaten ausgeschlossen.
Ich verstehe, dass Sie sich beworben haben.
Ja.
Also, traten Sie bei?
Sie wissen, das ist die natürliche Folge, aber ich kümmerte mich nicht mehr darum. Ich ließ es eben laufen.
Traten Sie der Kommunistischen Partei bei?
Ich bewarb mich.
Traten Sie ein?
Das ist so. Sie bewerben sich, Sie bekommen eine Antwort.
Herr Vorsitzender, die Frage ist einfach. Was ich gefragt habe ist: Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei?
Ich sage, dass ich jetzt kein Mitglied der Kommunistischen Partei bin. Ich habe Ihnen zu erklären versucht, dass ich mich 1926 bei der Kommunistischen Partei in Deutschland zu bewerben versucht habe. Ich bin aber den Aktivitäten nicht gefolgt. Ich nahm nicht mehr teil. Ich bekam eine Antwort, aber ich war nicht aktiv in politischen Gruppen.
Ich bin jetzt nicht mehr Sträubling, jetzt bin ich der Vorsitzende Thomas. Mr. Eisler, lassen Sie mich die Frage ein wenig differenziert stellen. Sie bewarben sich?
Ja.
Und Sie traten bei, nicht wahr?
Ich trat nicht wirklich bei. Ich bewarb mich und ich erhielt eine Antwort, aber ich vernachlässigte die ganze Angelegenheit.
Dann ist Ihre Antwort, Sie waren niemals ein Mitglied der Kommunistischen Partei.
Ja, das ist nicht korrekt. Ich möchte korrekt sein. Sie können das so auffassen, dass ein Mann, der sich bewarb, beizutreten, es war.
Waren Sie Mitglied?
Nicht im eigentlichen Sinn.
Lassen Sie den eigentlichen Sinn, waren Sie Mitglied oder waren Sie kein Mitglied?
Ich habe Ihnen gesagt, Herr Vorsitzender, und ich wiederhole das, ich habe mich beworben, aber ich vernachlässigte...
Ich weiß. Ist Ihre Antwort nun ja oder nein?
Das ist meine Antwort, Herr Vorsitzender.
Nein, Sie müssen das genauer sagen. Wir wollen wissen, ob Sie ein Mitglied der Kommunistischen Partei waren.
Ich war, würde ich sagen, niemals ein Mitglied in der Kommunistischen Partei. Wenn ein Mann, der sich nicht beteiligt...
Aber Sie bewarben sich als Mitglied.
Ja.
Und wurde die Bewerbung angenommen?
Ja.
Das genügt.
Natürlich weiß der Ausschuss um Eislers viele künstlerische Aktivitäten im Dienste des Kommunismus. Seine Arbeiterlieder, seine Konzertreisen, seine Zusammenarbeit mit dem internationalen Musikbüro der Komintern. Man legt ihm diverse Artikel aus dem Daily Worker vor, dem Blatt der Kommunistischen Partei der USA, in denen er revolutionärer Komponist genannt wird oder auf Bildern zu sehen ist, wie er mit geballter Faust die Genossen grüßt. Auf Nachfrage demonstriert Eisler den Gruß vor den HUAC-Mitgliedern, womit er sich nicht unbedingt einen Gefallen tut. Chefermittler Streibling will weiter aus alten Zeitungsartikeln vorlesen, da platzt Eisler der Kragen. Darf ich Einspruch erheben gegen das Verlesen von Artikeln dieser Art, alten Artikeln aus einer anderen Zeit, das nur den Zweck verfolgt, eine Hysterie gegen mich zu erzeugen?
Mr. Streibling, was ist der Zweck Ihres Verlesens all dieser Artikelauszüge? Streibling, der Zweck ist zu zeigen, dass Mr. Eisler der Karl Marx des Kommunismus auf musikalischem Gebiet ist und dass er sich dessen sehr wohl bewusst ist.
Sie schmeicheln mir.
Es ist wirklich spannend. Wie hast du dich gefühlt als Eisler? Also ich habe mich als Vorsitzender irgendwie so ein bisschen gefühlt, als wollte ich einen Pudding an die Wand nageln. Aber es ist natürlich auch so eine gewisse Hartnäckigkeit. Es macht auch irgendwie Spaß dann.
Ja, es hat dann auch so eine komische Dimension wie eine satirische Überhöhung oder absurdes Theater oder so. Also wie Eisler, der ja eigentlich nur versucht, differenziert zu antworten. Er verweigert sich ja gar nicht so. Also er versucht ja einfach darzulegen, dass es eben kompliziert ist. Aber das ist natürlich etwas, wofür beim Schwarz-Weiß-Denken dieser Zeit und dieser Hysterie, also ne, für
der Vorsitzende kann nur 0 und 1. Da
genau,
kann ich
das ist ja oder nein.
Ne? Ja. Und gleichzeitig ist dann natürlich Eisler, also muss man jetzt ja sagen, also zu sagen, wir müssen Menschen sterben sehen vor ihrer Zeit, wir müssen Blut vergießen, ist ja jetzt kein Satz, wo man so sagen kann, ja, das kann er ruhig sagen einfach. Also ich mag die Musik von Hans Eisler, aber ich sag mal so, da ist er ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, oder?
Kann man sicher so sehen, ja. Ich meine, wenn man ne, sich vor Augen führt, dass das so Anfang der 30er Jahre vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, der sich durchzusetzen droht, ne? Also da diese radikale Haltung kann man vielleicht auch verstehen.
Okay,
Aber es ist also sicher etwas, womit er sich da dann sehr angreifbar gemacht hat. Ne? Also denn es ist natürlich eine Tatsache, dass Eisler, was seine Überzeugungen angeht und seine Ideologie, also durchaus den Kommunisten sehr, sehr nahe steht. So.
Ja, wie endet denn der ganze Spuk am Ende?
Na, viele, wie Eisler, wie Bertolt Brecht, sind geflohen, ist vielleicht sehr dramatisch ausgedrückt, aber sind zurückgegangen, sind zurück nach Europa gegangen. Also Brecht, der ja auch vorgeladen wurde, der dann auch sehr deutlich zu spüren bekommen hat, dass dieses Land für ihn immer ungemütlicher wird und dass es keine Aussicht darauf gibt, dass es irgendwie besser wird. Der ist dann ja auch recht Hals über Kopf 1947 noch nach Europa zurückgeflogen, Eisler im Jahr darauf. Und auch jemand wie Thomas Mann, der ja eigentlich als amerikanischer Patriot, kann man sagen, die erste Hälfte der 40er Jahre sich in die öffentliche Debatte eingebracht hat. Ne? Also als jemand, der sehr sichtbar war und sehr prominent war, der ja auch dann US-Staatsbürger wurde. Also der war ja wirklich von den amerikanischen Idealen überzeugt und der hat ja auch Roosevelt verehrt. Aber jetzt ist Roosevelt tot und das Erbe Roosevelts wird in seinen Augen mit Füßen getreten. Ja. Diese politische Repression, wie er sagt, die widert ihn so sehr an wie einst Hitler oder fast so sehr wie einst Hitler, hat er ja seiner Freundin geschrieben. Und der hat dann auch sich nicht mehr zu Hause gefühlt und ist dann in die Schweiz gegangen.
Jetzt mache ich mal einen großen Zeitsprung nach heute, weil natürlich habe ich die ganze Zeit auch so einen Parallelfilm laufen. Wie viel Trump steckt in der Zeit?
Also es gibt einen Satz von Adorno, mit dem ich mich dann sehr identifizieren konnte, der an einem Punkt sagt, also dass sein Blick auf den Lauf der Geschichte eigentlich ist, dass er gelernt hat, es gibt eigentlich wenig, auf das man hoffen kann, oder man kann nur hoffen auf Atempausen und Schlupflöcher. Also für einen kurzen Moment ist es vielleicht mal ruhig und einigermaßen friedlich, aber man darf nicht sich der Illusion hingeben, dass das der Normalzustand ist. Und wahrscheinlich das Bewusstsein dafür macht es dann erst möglich, diesen Zustand zu verteidigen und, okay, und ihn nicht den Autoritären zu überlassen.
Also wenn das letzte Wort Adorno gehören kann, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.